dem Volk aufs Maul schauen wollen und dann eine Diskussion über Zahngesundheit lostreten, das passt nicht zusammen. Das hat die Union schnell gemerkt. Es passt aber in eine Reihe von Vorschlägen wie auf einen Feiertag verzichten, eine Stunde mehr arbeiten, telefonische Krankschreibung abschaffen. Die Christdemokraten arbeiten quasi Vollzeit an Ideen, die der Wirtschaft nützen sollen, aber doch viele vor den Kopf stoßen. Ist das jetzt alles eine Frage von unglücklicher Kommunikation oder sind es eben doch gute Ansätze, um zu sparen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen? Mehr leisten, weniger bekommen. Wie sozial ist die Union? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Vigan Salazar, er ist Chef der Kommunikationsberatung MSL Deutschland und selbst auch CDU-Mitglied. Herzlich willkommen Frank Staus, Politikberater und Wahlkampfmanager, zurzeit aktiv für die Kampagne für den SPD-Ministerpräsidenten Schweizer in Rheinland-Pfalz. Cordula Tutt ist Korrespondentin und Autorin im Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche. Und Jörg Wiemaler-Sehner ist Redakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Herzlich willkommen Ihnen. Herr Salazar, es gibt so ein bisschen Aufregung in den letzten Wochen, eigentlich seit Jahresbeginn, weil es so viele neue Vorschläge gibt, nicht unbedingt von der Partei, aber aus dem Wirtschaftsrat, der Mittelstandsvereinigung. Und jetzt ist die Frage, geht es da, oder was bleibt jetzt davon hängen? Sind das die guten Vorschläge, um Reformen anzustoßen, oder ist es eigentlich jetzt, bleibt da der Ärger hängen?
Es gibt ja verschiedene Ebenen, die man sich angucken muss. Eine Sache ist natürlich, die Wahlkämpfer haben sich, glaube ich, bedankt, ne, sozusagen, dass mitten im Wahlkampf für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg solche Themen aufkommen, die jetzt vielleicht auch nicht so gut kommuniziert waren. Aber eine Ebene ist, sag mal, wenn man jetzt über Lifestyle, Teilzeit spricht, ist das jetzt wirklich für die Überschriften oder beziehungsweise für die Schlagzeilen gedacht. Und das war einfach sehr überspitzt und wird der Debatte auch nicht gerecht. Aber was ich auch beobachte, ist, dass in Ansätzen auch versucht wird, überhaupt eine Debatte zu ersticken. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich anzuschauen, wie unser Sozialstaat sich verändern kann oder auch reformiert werden kann. Aber so wie die letzten beiden Vorschläge, sagen wir mal, zum Thema Zahngesundheit und Teilzeit gekommen sind, so funktioniert es natürlich nicht und hilft der Union so gar nicht.
Zur Erklärung nochmal, Zahngesundheit, da ging es um einen Vorschlag aus einem Papier des Wirtschaftsrates. Genau. Das ist keine Parteiorganisation, aber absolut parteinah. Und die hat gesagt, das soll man doch dann lieber privat versichern. So.
Genau.
Herr Staus, Sie sind Wahlkampfmanager. Ist das also ein Geschenk für Sie von der CDU und den Organisationen wie Wirtschaftsrat, all diese Vorschläge?
Ja, wenn man Wahlkämpfe macht, dann vermutet man ja auch immer oder man analysiert ja immer, was machen jetzt alle Parteien, die auf dem Spielfeld sind. Und man vermutet ja dann auch immer eine Strategie hinter dem, was passiert. Und das, was jetzt in den letzten Wochen von der CDU kam, sieht ja zunächst mal aus wie eine konzertierte Aktion, also wie eine geplante Aktion. Wir haben einen Bundeskanzler, der darüber spricht, über Work-Life-Balance, über vier Tage Wochen. Dann kommt an dem einen Sonntag, wir hatten es gerade besprochen, der Vorschlag mit der Überschrift der Lifestyle-Teilzeit, jetzt zuletzt am letzten Sonntag noch mal jetzt dieses Papier des Wirtschaftsforums der CDU. Das heißt, zunächst mal sieht das ja aus, als ob es geplant wäre. Also es wird eigentlich jede Woche eine neue Geschichte aufs Tablett gebracht. Aber dann sieht man die Wahlkämpfer der CDU in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, die sich alle davon distanzieren und sagen, das können wir jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen, weil jetzt geht es plötzlich nicht um eine Frage des Bürgergelds, also um Leute, die vermeintlich nicht arbeiten, sondern jetzt trifft es natürlich in den Kern der Gesellschaft, in den Kern der arbeitenden Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine gefährliche Situation, jetzt auch insgesamt auch für den Bundeskanzler, weil wir reden ja jetzt wirklich über die Mitte-Gesellschaft und wir reden über seine Wählerschaft. Wir reden durchaus auch über moderne, junge Paare, die sich durchaus konservativ orientieren, die aber jetzt genauso vor den Kopf geschlagen werden. Und das ist
also nicht strategisch gut kommuniziert.
Es geht aber auch nicht nur um Kommunikation, sondern es muss ja irgendwie, es ist ja alles auf dem Tablett. Und die Frage ist ja, was für ein Menschenbild steckt eigentlich hinter all diesen Wortmeldungen?
Genau, Frau Tutt, aber auf der anderen Seite sagt sagte, heißt es ja immer, wir müssen vieles reformieren. Es gibt Punkte, die Wirtschaft schwächelt so stark jetzt schon so lange, da muss man was ändern. Also ist das jetzt so ein Zeichen von ja wirklichem Handlungsdruck wirtschaftlichen oder ist das tatsächlich ein handfester Richtungsstreit, wenn die Wahlkämpfer da nicht mehr mitgehen von dem, was andere hier in Berlin sich ausdenken?
Mich stört an dieser Debatte, dass wir gar nicht zum Kern kommen, dass wir uns in diesen Empörungsdebatten erschöpfen und jeder am Ende nachher sagt, was will der eigentlich von mir? Oder, ach, da hatte ich doch recht. Und alle lehnen sich wieder zurück und jedes Argument ist diskreditiert. Wir haben einen großen Handlungsbedarf. Unser Wohlstandsmodell ist echt in Gefahr. Und ich würde sogar sagen, im Vergleich zu diesen Anfang der Nullerjahre, als wir als kranker Mann Europas galten, da ging es vor allem darum, das Sozialsystem zu reformieren. Jetzt ist auch unser Wirtschaftsmodell in Frage und die Demografie schlägt voll durch. Wir sollten erklären, was dahinter steckt, dass wir uns verändern müssen, dass wir wendiger werden müssen, dass wir aber auch was gewinnen können. Und dahin gelangen wir gar nicht.
Also erstmal gut, dass es Vorschläge gibt, sagen Sie, die zur Diskussion dann gestellt werden können.
Wie das gemacht wird, muss ich natürlich sagen, ist auch sehr traurig und nicht gut gemacht.
Okay, wie sehen Sie es denn? Also spricht letztendlich die Union nicht aus, was vielleicht dann doch ökonomisch notwendig ist?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir stecken in der Krise unseres Wirtschaftsmodells. Die liegt aber nicht daran, dass irgendwie die Arbeitnehmer in Deutschland besonders faul wären, sondern dass wir sehr lang sehr einseitig auf Exportwirtschaft gesetzt haben, von denen ein paar Unternehmen profitiert haben. Viele andere nicht so sehr. Und dieses Modell wird jetzt in Frage gestellt, weil die Leute unsere Sachen nicht mehr kaufen wollen. Und anstatt darüber zu reden, wie eine Wirtschaft der Zukunft aussehen kann oder vielleicht auch mal über die groben sozialen Ungleichheiten in diesem Land zu reden und vor allem Vermögensungleichheiten, versuchen jetzt natürlich diese der Union nahestehenden Unternehmen, das alles auf Arbeitnehmer abzuwälzen, weil wir nicht genug arbeiten, weil wir zu viel Lifestyle-Teilzeit machen. Und ich halte das auch trotz allem für eine konzertierte Aktion, weil das ist eigentlich genau die CDU, die Friedrich Merz immer wollte. Der hat vor 20 Jahren schon gesagt, hier Sozialstaat müssen wir zurechtschnibbeln, ne, und Arbeitnehmerrechte kürzen. Und jetzt kommt halt aus dem Umfeld der CDU genau was er wollte. Und jetzt sagen Sie natürlich, weil gerade Wahlkampf ist, distanzieren Sie sich davon. Aber wenn das nicht der Fall wäre, ich glaube, Friedrich Merz findet das eigentlich auch ganz gut.
Herr Salazar, wie schätzen Sie es ein? Also was denken Sie, was der Kanzler darüber denkt, weil er hat sich ja nicht zu allen Sachen geäußert.
Ich glaube, was er weiß und was auch, glaube ich, alle Akteure in der Großen Koalition wissen, dass es erheblichen Reformbedarf gibt und dass auch was passieren muss. Aber ich glaube, es muss auch mit deiner Erzählung verbunden werden. Es muss auch damit verbunden werden, dass man sagt, okay, was habe ich als Arbeitnehmer davon? Und sozusagen immer nur über Kürzungen an sich zu sprechen, ohne das Ziel zu formulieren, das ist ein Problem. Das sind immer so kleinteilige Sachen. Und da würde ich sagen, jeder einzelne Debattenbeitrag hat vielleicht etwas Diskutables. Aber
jetzt bleibt doch vor allem die Botschaft, dass viele Menschen zu wenig arbeiten.
Genau.
Das ist einfach, stimmt das?
Das stimmt bei manchen und bei manchen nicht. Wie immer im Leben. Ne? Wie immer im Leben. Das ist, ich meine, die Arbeitsstunden in Deutschland, die Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland verglichen mit der Schweiz ist geringer. Und da gibt es Fälle, wo Unternehmen sich für eine Investition in der Schweiz nicht ein Niedriglohnland entscheiden statt in Deutschland. Und da muss man sich dann schon Fragen stellen. Also das ist, glaube ich, diese Diskussion muss man schon führen.
Wir haben viele Urlaubstage, viele Feiertage. Wir haben auch viele Krankentage.
Ja. Also die meisten Feiertage in Bayern.
Aber das ist jetzt eine Mini-Diskussion, das führt auch wieder vom Kern weg, würde ich mal meinen, weil wir sind jetzt gerade am Anfang dieser langen Welle, dass die Babyboomer einfach älter werden und in Ruhestand gehen. Und wenn man den Wohlstand nicht verlieren will, dann kann man sagen, wir müssen mehr arbeiten auf die Leute, die eben arbeiten können, länger vielleicht auch arbeiten. Oder produktiver werden. Und beides geht nicht ohne Mühen. Und das muss man ehrlich sagen.
Aber wir haben eine sehr hohe Produktivität verglichen mit anderen europäischen Ländern.
Die ist aber in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen. Und wenn man eben weniger Leute im Arbeitsleben hat, dann müssen die deutlich produktiver werden.
Ich glaube, eine Frage ist ja, findet man eigentlich mal einen Weg, jetzt tatsächlich zu analysieren, warum Deutschland gerade in der Wirtschaftskrise ist? und warum bestimmte Wirtschaftszweige in Deutschland in der Krise sind, in der sie sind, und andere nicht. Weil das bedeutet ja nicht, dass plötzlich alle, die in der Automobilindustrie arbeiten, sind die Faulen, und alle, die bei der Gesundheitstechnik, die ja sehr erfolgreich ist in Deutschland, arbeiten, sind die Fleißigen. Sondern was bei der ganzen Analyse fehlt, und ich glaube, das ist ganz wichtig für das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen auch, ist, welche Fehler wurden denn in den Chefetagen in diesem Land gemacht? Welche Fehler wurden denn in der Automobilindustrie gemacht? Welche Fehler wurden über Jahrzehnte hinweg auch bei den Zulieferern gemacht? Und das ist eine Debatte, die, glaube ich, was das Gerechtigkeitsempfinden der Leute angeht, auch mal geführt werden muss, weil der Zustand der deutschen Automobilindustrie hat sehr, sehr wenig damit zu tun, wie sehr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten, sondern sehr viel mit Innovationsfeindlichkeit in den Chefetagen, Innovationsfeindlichkeit, für die sogar lobbyiert wird in Brüssel. Und insofern ist das, glaube ich, schon mal ganz wichtig, dass man erst mal sagt, wie kommen wir denn aus dieser ganzen Geschichte überhaupt raus? Und ich finde, ein Bundeskanzler an dieser Stelle, der sollte motivieren, der sollte sagen, wir müssen da besser werden, wir müssen aber auch dort besser werden. Und wenn wir darüber sprechen in der Vergangenheit, dass man jetzt im Sozialbereich die Menschen fördern und fordern muss, dann ist für mich auch immer die Frage, wir fördern im Moment die Wirtschaft mit enormen Beiträgen. Die Frage ist, wo fordern wir denn die Wirtschaft? Was ist denn der Anteil der Wirtschaft an dem Deal, den Deutschland jetzt braucht, um nach vorne zu kommen? Und da würde ich mir von dem Bundeskanzler eine Vermittlerrolle und eine Motivationsrolle vorstellen, wünschen, und nicht eine, die immer aber auf die gleichen ollen Kanäle zielt, die Sie schon genannt haben.
Genau, aber vielleicht ist er auch einfach blank. Und deshalb kommen genau diese
Teilzeit-Hoffnung nie auf.
Aber genau deshalb kommen ja genau diese Teilzeitdebatten. Also ich würde sagen, dass der Kontext natürlich auch ist, wir haben jetzt die SPD, die jetzt zum fünften Mal irgendwie sagt, wir müssen mal was irgendwie an der Erbschaftssteuer machen. Ne? Nicht, dass ich jetzt glaube, dass sie das besonders ernst meinen oder in irgendeiner Art und Weise durchsetzen. Aber stattdessen kommen diese ganzen Scheindebatten, die ja auch schon im Wahlkampf kamen, dieses
Aber wenn man es konkret macht, Herr Wimmer, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel das Beispiel, was ich jetzt gelesen habe, in einem Kindergarten, Erzieherin sagt, ich reduziere jetzt um 4-5 Stunden. Für diese 4-5 Stunden kann ich nicht einen neuen Job schaffen, eine neue Stelle. Dann habe ich aber ein Riesenproblem. Also ist es nicht, steckt also da nicht doch was ernst? Die Kindergärtner
wird dafür ja auch weniger bezahlt. Und was die mit den anderen 20% macht, ist vermutlich auf eigener.
Es gibt aber keine Betreuung.
Für die Kita ein Problem.
Und so,
für die Eltern, für die Kinder.
Ja. Also solche Fälle, deshalb ist die
Man
Frage, ist es wirklich so?
Man kann nicht die Rechte der einen von den anderen. Dann muss halt in sowas mehr Geld reingesteckt werden.
Aber ist ja nicht unbedingt eine Frage des Geldes, oder, Herr Salazar?
Klar. Ich habe neulich mit Sozialverbänden darüber gesprochen, die auch gesagt haben, ohne jetzt zu sagen, was sie als Vorschlag hätten, gesagt haben, es ist ein Problem, wenn man jetzt ein gewisses Budget hat und gewisse Stellen auch zur Verfügung hat, wenn dann mehrere Leute gleichzeitig sagen, ich gehe von 5 auf 4 Tagen. Ne? Gleichzeitig, diese Debatte führt auch irgendwo dran vorbei, denn am Ende des Tages ist oftmals die Wahl für einen Arbeitgeber, entweder ich lasse die Teilzeit zu oder diese Person ist ganz weg. Deswegen halte ich den Vorschlag auch für nicht den richtigen, aber man muss trotzdem über diese Frage sprechen und vielleicht über die Anreize sprechen. Ich meine, da kommt man vielleicht sogar schon auf das Thema Progression. Wenn sich das nicht lohnt, quasi einen Tag mehr zu arbeiten, 5 statt 4 Tage, dann muss man vielleicht darüber sprechen, ob die Art, wie wir die Steuerprogression machen, also ab wann sie einsetzt und wann sie einsetzt, auch richtig ist, und dann mit Anreizen arbeiten. Und insofern, vielleicht ist die Diskussion das wert, aber wie es angesetzt wurde und schon gar nicht mit der Überschrift Lifestyle-Teilzeit, das war dann ziemlich missglückt.
Das hat auch die Staatssekretärin Kornemann inzwischen
Branchen,
auch bedauert.
Es gibt erhebliche Branchen, zum Beispiel Lebensmittel, alles was mit Gastronomie zu tun hat, in denen einfach keine Vollzeitstellen mehr angeboten werden. Weitgehend. Die Zahl derer, die reduzieren, ist auch nicht so groß. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die gerne mehr als Teilzeit arbeiten würden, diese Jobs aber nicht kriegen.
Aber in der Gastronomie gehört auch zur Ehrlichkeit, dazu wird ein Teil dann schwarz gearbeitet.
Ich bin nicht für Schwarzarbeit.
Aber das ist dann ein Teil der Erklärung, warum dort Teilzeit offiziell draufsteht.
Ja, das ist auch wirklich ein Teil der Erklärung, warum der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband nach wie vor gegen eine Zahlungspflicht mit Karten ist, glaube ich.
Gut, aber ich würde jetzt gerne aus der Schulddebatte rauskommen, weil die führt uns nicht weiter. Da denkt dann jeder, okay, kann ich mich zurücklehnen, ich habe Recht gehabt. Also es geht ja darum, wie wir rauskommen, haben Sie ja auch schon erwähnt.
Genau.
Und da geht es vielleicht einfach mal vom Menschenbild her darum, zu sagen, eigentlich müssten doch alle ein Interesse haben, dass wir wieder besser dastehen, dass wir alle auch was beitragen können. Und dann, das ist leider ein gewisser Malus von Herrn Merz, eben nicht beschimpfen und nur die eigenen Truppen vergewissern lassen, sondern wie kriege ich die Leute in ein Boot? Und nicht nur, wir machen hier Ansage, sondern wie kriege ich tatsächlich eine Idee und einen Lösungsansatz, der viele mitnimmt? Und da ist die Koalition, und da ist auch die CDU-Seite, muss ich sagen, leider recht blank. Im Ablauf.
Also Sie haben ja das Thema, Sie beide haben jetzt schon über den Begriff Menschenbild eingebracht. Also das ist ja auch das, was viele aufgeregt haben, dass sie das Gefühl haben, nur ein Teil der Gesellschaft soll etwas leisten. Wie würden Sie denn das Menschenbild der CDU da erklären?
Zunächst einmal muss man ja sagen, das sind Teilgliederungen, das sind keine Beschlüsse. Ja. Das ist ja wie immer, also bei den Grünen passiert das ja genauso, wenn so ein Benzinvorschlag aus irgendeinem Kreisverband kommt, dass dann gesagt wird, die Gesamtpartei. Ne? Die Gesamtpartei ist ja viel breiter mit starken Sozialausschüssen oder starken auch Wirtschaftsflügel. Also das Menschenbild geht ja schon davon aus, dass Menschen was leisten wollen, aber auch die schwach sind, auch denen geholfen wird. Ne? Also das ist auch in der katholischen Soziallehre ein entsprechendes Menschenbild. Insofern ist das auch ein Zerrbild, wenn man jetzt sagen würde, das wird jetzt sehr neoliberal gemacht, wobei wir natürlich auch Neoliberale in der Partei haben, das ist auch in Ordnung.
Also der Wirtschaftsrat fordert dann, das Arbeitslosengeld nur 12 Monate zu zahlen. Naja, Arbeitslose sind ja eher schwacher der Gesellschaft dann.
Ja, aber danach gibt es ja auch, es ist ja nicht, dass die Sozialsysteme ja dann aufhören mit Arbeitslosengeld.
Naja, aber vielleicht noch mal kurz zu Begrifflichkeiten. Wenn wir über Menschenbild sprechen, das war ja das, was Sie, nachdem Sie gefragt hatten, dann haben wir ja tatsächlich eine Situation, dass jetzt, sagen Sie zu Recht, der Wirtschaftsrat der CDU ist nicht die CDU, auf der anderen Seite ist er der Wirtschaftsrat der CDU. Also was soll man sonst dazu sagen?
Der Kanzler war Vorstand.
Der Kanzler selbst mal Vorstand war. Aber wenn dann eine solche Agenda, die ausschließlich Grausamkeiten für Arbeitnehmer enthält und ausschließlich Geschenke wie beispielsweise Steuererleichterungen für Besserverdiener die Überschrift trägt, Agenda für Arbeitnehmer, dann ist das ja schon zynisch. Und wenn wir das ist der Teil des Menschenbilds, nachdem Sie gefragt haben. Das andere ist natürlich auch, wir haben es erlebt mit der Lifestyle-Teilzeit, auch das ist ja extrem zynisch. Ich habe ja selber ein Unternehmen geführt lange Zeit. Wir haben Unternehmer gehabt, wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die haben gesagt, ich muss jetzt mal runter mit der Arbeitszeit aus den und den Gründen. Da hat man das organisiert. Wir haben auch Mitarbeiter gehabt, die gesagt haben, ich will selber gründen, aber ich kann es jetzt noch nicht leisten und unterstütze mich, indem ich halbtags arbeiten kann und auf der anderen Zeit mein Unternehmen gründen kann. Das heißt, all diese Fälle gibt es und all das, das ist ja selbst innovationshemmend. Ne? Ich kenne einen Jungwinzer, der arbeitet in einem großen Weingut und hat da aber auch eine Dreiviertelstelle und mit dem anderen gründet er sein eigenes Weingut. Ich meine, das sind alles solche Fälle, die werden alle über einen Kamm geschert und dann heißt es, ihr macht zu wenig. Das heißt, was das Menschenbild angeht, würde ich mir einfach wünschen, dass man zunächst mal auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland vertraut. Und dass man letztendlich sie durchaus auch fordern kann. Mhm. Überall in Unternehmen, in denen es Tarifverträge gibt und den Unternehmen geht es nicht gut, haben immer die Arbeitnehmer mitgearbeitet daran, dass es im Unternehmen wieder besser geht.
Wenn man sie mit einbezogen
geht. Die haben auf Gehalt verzichtet, die haben zum Teil auf Boni verzichtet. All das, was man sich von den Vorständen, by the way, auch wünschen würde. Und all das gibt es. Ja. Ne? Und da einfach mehr als Kanzler auch einzuwirken und zu sagen, wir müssen da gemeinsam durch und nicht nur ein Teil.
Ja. Ich würde aber trotzdem noch mal, bevor wir meinungsstark werden, noch mal dafür plädieren, dass wir auch mal auf die Situation schauen und uns auch mal mit Details beschäftigen. Beispiel Rente, gesetzliche Rente. Die ist für viele, gerade die wenig Einkommen haben, später eine ganz wichtige Säule. Aber wir haben gerade für die vorher wenig verdient haben, keine auskömmlichen Renten. Wir haben so ein Äquivalenzprinzip. Wenn du viel eingezahlt hast, kriegst du viel. Womöglich müssten wir da die Balance ein bisschen in Richtung der, die vorher wenig verdient haben, anders austarieren. Die Mütterrente ist ein Mist, weil sie allen ein bisschen was gibt, aber den jungen Müttern schadet und den Älteren aber nicht wirklich was gibt.
Aber nicht mehr zur Diskussion, obwohl alle eigentlich wissen.
Also wir haben eine Aktivrente, die dann Rentnern das Weiterverdienen ermöglicht zu Konditionen, die eine Familie, die genauso viel Geld eigentlich brutto verdient, gerne hätte, obwohl es viel höhere Kosten hat. Also wir haben so viel Mist schon, auch unter der Regie von Herrn Merz gemacht.
Aber auf wem ist dann dieser Mist gewachsen?
Naja, das ist eben auch ein gewisser Populismus der großen Parteien. Das kommt gut an, aber wir müssen, und das ist auch eine Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten, aber ich finde auch von Politikern und Politikerinnen in der Demokratie schon mal sagen, hört mal zu, es ist nicht einfach, aber wir können euch doch überzeugen, so wie ihr das in einem kleinen Kreis, in der Familie auch verständlich und überzeugend findet, könntet ihr das doch auch im Ganzen verstehen. Also ein bisschen Differenzierung.
Worauf das ja jetzt wieder hinauszulaufen scheint, dass es möglicherweise zum Beispiel Kürzungen geben könnte, ist ja im Prinzip genau das, oder dass man es mehr auf private Vorsorge verlagert. Das ist ja das, was wir schon mal hatten mit Riester. Man hat die Renten gekürzt, ja, hat dann dafür gesorgt, dass das irgendwie in den Privatsektor geht. Davon haben Versicherungsunternehmen enorm profitiert. Und die Leute, die jetzt auf diesen Verträgen festsitzen, nicht. Ich glaube auch, dass die Rente stabiler ist, als wir glauben. Also ich meine, der Beitragssatz war auch schon mal höher.
Es geht aber nicht um Glauben.
Und abgesehen davon ist es ja so, dass wir jetzt auch durch Zuwanderung auch sich so ein bisschen die Kurve da auch verändert hat. Aber was wäre denn Ihr Vorschlag? Also was wäre eine Rentenreform, die Sie befürworten würden?
Also nur noch mal einmal zu dem Punkt. Die gesetzliche Rente ist eine sehr gute Erfindung und die wird auch weiter Stabilität und einen wichtigen Teil des Ganzen ausmachen, der Altersvorsorge. Und ja, wir haben im Grunde über 20 Jahre verloren, weil wir diesen Mist-Riester gemacht haben. Das ist sozusagen ein super Programm für die Finanzbranche gewesen, kleinteilig, schlecht für die Einzelnen. Die Generation, die jetzt vielleicht in 10 Jahren in Ruhestand geht, die hat ganz viel Zeit verloren, weil einmal gesagt wurde, Riester, ja, freiwillig, ja, mach deinen Spezialvertrag. Es nützt aber trotzdem nichts, wenn wir uns jetzt dem Gedanken verschließen, dass wir trotzdem eine selbstfinanzierte Altersvorsorge aufbauen müssen, also sozusagen, wo jeder sein Kapital und jede ihre Kapital anspart. Das wird aber 20 Jahre dauern, bis wir da eine zweite Säule haben, die nennenswert ist für viele.
Wo wir jetzt keine schnelle Lösung. Reine Rentendiskussion kommen, würde ich dann nochmal zu dem Punkt kommen, Herr Salazar. Wo sagen Sie denn, was wäre denn jetzt sinnvoll von den Vorschlägen, die da sind? Welche soll man aufnehmen? Oder wie soll auf dem Parteitag, was denken Sie, wie darüber diskutiert wird? Wie soll der Kanzler sich da positionieren?
Ja, was man ja liest, ist, dass ja die Antragskommission, das ist die Kommission vor dem Parteitag, die die Anträge sortiert und sich anschaut, so ein paar Sachen auch sagen wird, okay, das wird an die Bundestagsfraktion verwiesen. Das heißt natürlich, dass man im Prinzip Sachen abräumt. Insofern, ich glaube, das ist, der Parteitag wird da nicht den großen Wurf bringen. Der große Wurf wird erst, wenn überhaupt, nach der Wahl kommen, nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz und nach den Landtagswahlen.
Also der Parteitag ist 20. 21. Februar,
genau.
Glaube ich.
Und das ist ja ein Zusammentrommelwahl, Parteitag. Das wissen wir alle, es würden andere Parteien genauso machen. Ja. Und es wird natürlich auch substanziell diskutiert werden, das ist auch wichtig. Aber was entscheidend ist, ist, was die große Koalition oder die schwarz-rote Koalition, wie man will, in der Zeit von April bis Juni, das ist der Zeitraum, den sie hat, um noch etwas, was über den, sagen wir mal, sehr, sehr unambitionierten Koalitionsvertrag hinausgehen kann. Und ich glaube, da kann man auch die Wahlen im September auch ausblenden. Und weil ich glaube, dem Land geht es wirtschaftlich schlecht und da können, glaube ich, beide Parteien gut zu beitragen. Aber ich glaube, entscheidend wird nicht der eine Parteitag sein, sondern wie die Achse Merz-Klingbeil funktioniert und wie die das auch vernünftig und auch nicht nur mit einer Erzählung verbinden, aber auch wirklich substanzielle Reformen voranbringen.
Ja, aber auch das hätten Sie ja jetzt schon ein bisschen besser machen können die letzten Monate, Herr Staus. Warum kriegt man das nicht hin? Gerade SPD und CDU, da hat man ja das Gefühl, die müssen sich jetzt wieder auf beiden Seiten so profilieren, gegenseitig. In einer Situation, die wirklich nicht schwierig ist, natürlich wirtschaftlich in Deutschland schwierig und dann noch außenpolitisch so schwierig, man sagt, okay, jetzt müssen wir hier wirklich alle irgendwo zusammenpacken. Warum kriegt man das nicht hin?
Ich muss sagen, die SPD macht ja eigentlich gar nichts. Also ich meine es nicht aus, also sie macht nicht viel, aber sie macht auch nicht viel falsch. Ich meine zunächst mal, über die Debatte, die wir gerade führen, ist ja eine reine Debatte innerhalb der CDU. Noch nicht mal innerhalb der Union, sondern es ist eine Debatte, die eigentlich nur innerhalb der CDU stattfindet.
Wir hatten die Debatte über die Grundsicherung, Bürgergeld.
Genau. Aber das ist ja zunächst mal finde ich das extrem irritierend, weil ich habe die CDU noch als eine Partei in Erinnerung, die irgendwie top-down geführt wird. Und das scheint im Moment zu fehlen, diese Führung. Bei der SPD ist es auf der anderen Seite so, wir haben jetzt diese Vorschläge der Kommission, die fürs Arbeitsministerium ja letztendlich auch die Sozialstaatsreform miterarbeitet hat. Das läuft alles eigentlich vergleichsweise ruhig. Und ich finde das gar nicht falsch. Ich finde das nicht falsch, dass ja auch Dinge mal ruhig laufen und einfach abgearbeitet werden. Was, glaube ich, das größere Problem ist, dass wir eigentlich permanent Dinge machen, die sowohl die Wirtschaft, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach verunsichern. Und ich hatte vor kurzem zum Beispiel, jetzt geht es ja auch wieder um Reform von Heizungsgesetz oder was immer, da war auch mal jetzt wieder ein Inhaber von einer Heizungsmontagefirma, der gesagt hat, mir wäre es am liebsten, wenn die jetzt in Berlin einfach mal nichts machen. Es bleibt jetzt erstmal, ich kann damit planen. Und ich glaube, im Moment ist es die Hauptaufgabe, und ich sehe ja durchaus auch Reformen. Ich sehe sie nicht so einseitig notwendigerweise nur auf der sozialen oder auf der Arbeitnehmerseite, aber ich sehe schon generell, dass das Wachstum finanziert werden muss, dass man es auch zielgerichteter finanzieren muss, als das mit den Maßnahmen, die jetzt passiert sind. Ähnlich wie die Mütterrente ist ja völlig überflüssig, diese Senkung in der Gastronomie. Das ist auch völlig verplempertes Geld, was absolut weder Innovation, also eine Dönerbude ist halt immer noch nicht innovativ. Auch wenn ich
wenig weniger. Sind sich auch ganz viele einig, trotzdem hat Herr Söder das geschafft, das durchzusetzen.
Das hat er, ja, das mit der Rente auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja nach wie vor, finde ich, im Augenblick, wie bringt die CDU-Seite auf der Bundesebene eine Linie in die ganze Veranstaltung? Weil die ist ja nicht erkennbar. Weil wir haben jetzt eine Situation, dass eine Gesundheitsministerin von der CDU dem Wirtschaftsrat von der CDU widerspricht. Wir haben an verschiedenen Stellen, der Kanzler hat übrigens ein sehr dröhnendes Schweigen, wenn Sie mich fragen. Also ich finde das interessant, dass die Diskussion einfach so weiterläuft.
Aber da kann man und ja auch sagen, das ist eine Volkspartei, da gibt es verschiedene Strömungen, die gab es immer schon in der Union und das gehört dazu.
Das ist normalerweise das, was wir über die SPD sagen.
Ja, aber ist das so verkehrt, dass man diese Diskussion dann führt, auch innerhalb der Partei?
Also, sind jetzt nicht unbedingt Diskussionen, die ich besonders sinnvoll finde, aber prinzipiell stimme ich Ihnen zu. Ja? Also eine Partei, die diskutiert, ist gut. Aber es ist ja so ein bisschen so, also ich meine, Merz ist ja selber, also ich meine, der hat 3 Anläufe gebraucht, ja, um irgendwie auch nur Parteichef zu werden. Er hat 2 Anläufe gebraucht, um Bundeskanzler zu werden. Und das ist ja so eine Partei, die sich ja so lange danach gesehnt hat, jetzt endlich mal nicht mehr Merkel, ne, endlich mal hier die Raute weg und jetzt kommt irgendwie Merz. Und dann ist er irgendwie da und hat den Laden irgendwie nicht wirklich im Griff. Also ich glaube natürlich, dass es auch was damit zu tun hat, dass er sehr außenpolitisch natürlich irgendwie
sehr gebunden
auch,
natürlich.
Auch eingebunden Zeiten, ja. ist, natürlich, aber so, ich glaube, bei solchen Geschichten müsste er vielleicht auch einfach mal ein Machtwort sprechen, beziehungsweise auch einfach eine Linie vorgehen.
Die Frage ist, denken Sie, er weiß, wo er dahin will? Herr Wimmelersen hat ja ganz am Anfang gesagt, das hat er eigentlich schon vorher geplant, das ist eine längerfristige Strategie, die Union da hat.
Ich glaube, wir kommen zu einem Aspekt, wo es auch ein Problem gibt an der Debatte. Ne? Geschenkt, dass das quasi schlechte Überschriften gab und so, aber es muss auch die Möglichkeit geben, dass eine Partei sich auch innerlich debattiert und inhaltlich miteinander spricht. Und das ist natürlich etwas, wo jeder Vorschlag direkt zerrissen wird. Und ne, man kann ja, ob sie gut sind oder nicht, kann man auch diskutieren. Aber es muss ja die Möglichkeit geben, auf dem Parteitag auch mal 2, 3 verschiedene Punkte auch sehr strittig zu behandeln. Ich weiß, das ist in der CDU-Geschichte nicht immer die Stärke gewesen. Aber vielleicht ist das eine neue Debattenstärke. Ich glaube, bei den Grünen würde das als ganz normaler Vorgang gesehen werden. Aber wir haben halt auch eine mediale Realität, wo es einfach schwierig ist, Reformvorschläge, ob man sie gut oder schlecht findet, auch mal einmal durchzudenken und durchzudiskutieren. Und das finde ich auch relativ schwierig.
Aber ist es denn ein wirkliches Zerreißen? Also ich meine, es wird ein Vorschlag gemacht. Viele sagen, es ist einfach kein guter Vorschlag. Und der wird dann halt abgebügelt, dann ist das auch diskutiert worden. Also Frau Kollemann wird jetzt nicht aus der Partei geworfen.
Nee. Es wurde auch einsortiert bzw. wegsortiert, weil man gemerkt hat, das bringt halt Unruhe in den Wahlkampf. Das ist auch deutlich.
Trotzdem ist ja diese Frage, also wir haben ja gefragt, wie sozial ist die Union, wie gerecht ist die Union, also wie sozial gerecht sind diese Vorschläge, Frau Tutt, wo würden Sie denn sagen, was wäre denn ein guter Weg, auch mit der SPD zusammen, mit der die Union nun mal in einer Koalition ist, Vorschläge zu machen, wo man sagt, ja, da nimmt man alle mit, nicht nur die Arbeitnehmer, auch an die Unternehmer einen Appell zu richten.
Wir brauchen auf 2 Seiten, brauchen wir einfach eine gewisse ehrliche, differenzierte Diskussion. Das eine ist, wie kriegen wir unsere Wirtschaft wieder flott? Weil ohne Wachstum werden wir diese Transformation nicht schaffen, werden wir keine Innovation
haben. Und wenn Herr Söder dann vorschlägt, eine Stunde mehr zu arbeiten, führt das zu mehr Wirtschaftswachstum?
Das ist Populismus, aber deshalb darf man sich nicht von Herrn Söder beschränken lassen, sondern man muss eigene Ideen versuchen zu erklären. Und es geht eben darum, dass wir wendiger werden müssen. Ja, wir müssen auch an die Arbeitszeit ran, wir müssen ans Ehegattensplitting ran, wir müssen an verschiedene steuerliche Dinge ran, die einfach ein Modell konservieren, was weder der Lebenswirklichkeit entspricht, noch finanzierbar bleibt. Also da müssen aber dann auch die Unternehmer müssen dann auch ein bisschen sich mal strecken und mit Ideen um die Ecke kommen. und auch vielleicht eben ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern trotzdem mit Flexibilität begegnen.
Absolut.
Und dann ist es natürlich auf der sozialen Seite, ja, es geht darum, will ich gepflegt werden, wenn ich dann mal so weit bin? Ja, das will ich auch. Und das klappt jetzt schon nicht mehr richtig, weil die Renten dafür nicht mehr reichen. Und bei Gesundheit genauso, es ist teuer, aber nicht tauglich. Wir können was Besseres, auch wenn nicht mehr jeder alles kriegt.
Mhm. Ja, ich würde mir das wünschen, dass ich sehe übrigens viele Punkte, die Sie sagen, durchaus ähnlich, vor allen Dingen, weil Sie eben auch mal alle Seiten mit berücksichtigen. Sie haben auch gesagt, muss auch eine Seite mal der Arbeitgeber flexibler werden oder vor
die
allen
Menschen,
auch
die,
innovativer werden.
Oder das kommt zum Beispiel ja noch die Menschen, die Steuern hinterziehen.
Gut, da müssen vielleicht dann diejenigen innovativer werden, die sie erwischen sollen. Aber, aber ich glaube tatsächlich, was einfach fehlt, ist dieses Gesamt. Und vor allen Dingen, was immer fehlt, ist, die ganze Debatte ist irgendetwas Neues. Es ist wirklich, ich finde es furchtbar erschreckend. Ich fühle mich wie in einer Zeitkapsel, in einer Debatte von vor 20 Jahren. Es geht eigentlich immer um die gleichen Ansätze. Und ich habe es eingangs
gesagt.
Wir haben ja erfolgreiche innovative Industrien in Deutschland. Wir haben erfolgreiche Produkte in Deutschland. Wir haben einen Teil der Wirtschaft. Wir werden nicht mehr so resilient, auch mit einer vergleichsweise geringen Arbeitslosenzahl und mit immerhin noch einem Wirtschaftswachstum, werden wir mit all den Rahmenbedingungen, die wir hatten, mit Ukraine-Krieg, mit Energiekrise, mit Corona, so schlecht kann unsere Wirtschaft gar nicht sein, wenn wir jetzt immer noch so gut dastehen. Ja? Und dann zu sagen, okay, jetzt.
Also wird das zu schlecht geredet?
Auch, das auf jeden Fall auch. Aber auch mit einem Hintergrundgedanken. Aber ist egal, das wäre mir jetzt eigentlich wurscht, weil jetzt geht es doch einfach darum zu sagen, okay, was können wir gemeinsam machen? Was ich glaube ich auch noch für einen Fehler halte, das gilt übrigens nicht nur für den Bundeskanzler oder die Wirtschaftsministerin, auch für andere. Ich sehe die immer nur vor Arbeitgebern sprechen. Mhm. Die reden nur bei Lobbyisten und Arbeitgebern. Wann war denn der Bundeskanzler zum letzten Mal bei einer Gewerkschaftsveranstaltung? War er überhaupt schon mal da? Wann sprechen die denn eigentlich? Wann spricht die Wirtschaftsministerin? Arbeitnehmer sind die Wirtschaft, ja? Also nicht nur Bosse. Und vielleicht würde es mal gut tun, wenn die Repräsentanten dieser Bundesregierung mehr auch mal mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sprechen würden. Ja. Dann hätten sie vielleicht auch nicht so ein Zerrbild von ihnen.
Sie schütteln den Kopf?
Nee, ich schüttel überhaupt nicht den Kopf.
Ich wunderte mich jetzt schon.
Ich bin immer für Gewerkschaft. Klar.
Okay. Naja, nicht nur Union, überhaupt mal vor anderen, weil ich habe immer das Gefühl, die sind in einer Blase, wo sie immer die gleichen Geschichten erzählt bekommen haben, wo es einfach auch mal helfen würde, wenn man aus seinem eigenen Komfortzone herausgeht und mit Leuten spricht.
Ein strukturelles Problem in der Politik. Ne? Der unjüngst verstorbene Marco Bülow hat ja ganze Bücher darüber geschrieben, wie viele Lobbykontakte mit Unternehmensvertretern man hat versus Gewerkschafter, so als durchschnittlicher auch SPD-Abgeordneter. Ja.
Aber ja. Herr Salazar, wie schafft man das, dass man alle anspricht? Das ist ja nun gerade die Hauptaufgabe eines Bundeskanzlers und einer Regierungspartei, dass man eben nicht nur für die eigene Gemeinde da predigt. Oder was denken Sie, welche Wähler will die Union damit gewinnen?
Es ist jetzt ein Zerrbild, wenn man jetzt sagt, dass, und ich kenne jetzt den Terminplan des Bundeskanzlers des letzten Jahres nicht in dem Detail. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht bei Gewerkschaften war, aber das können wir einmal nochmal im Faktcheck machen. Das können wir noch im Faktcheck uns dann anschauen danach. Aber das ist natürlich ein Zerrbild. Natürlich, jetzt steht halt auf der Agenda unsere Wirtschaft, geht es wirklich schlecht. Es steht auf der Agenda, dass auch was getan werden muss. Insofern ist es schon richtig, sich darum zu kümmern. Aber eine Regierung und auch natürlich eine Volkspartei muss natürlich aus einer Sicht einer Mehrheit, einer meinetwegen kann man sagen arbeitende Mehrheit, oder gab es, Sigmar Gabriel hat ja auch entsprechende Sprüche dazu gehabt, aber da sich anzuschauen, was sind die, und da sind natürlich Arbeitgeber in der Minderheit, jetzt parteistrategisch ist das eher so, die große Mehrheit der Menschen, die wählen gehen, sind halt Arbeitnehmer und die große Mehrheit sind Rentner, werden die gerade von der Union gut adressiert? Noch nicht gut genug, muss man also offen sagen. Aber auch die Arbeitgeber nicht gut genug. Insofern, da ist an allen Ebenen noch Luft nach oben.
Also wir hatten zum Beispiel, weil es gerade Peter Radunski kürzlich verstorben ist, großer Wahlkampfmanager der CDU, also einer meiner großen Vorbilder, wenn auch
Ihre auch.
Auf der anderen Seite. Genau, ich habe sogar bei ihm studieren können. Aber ich erinnere mich an eine Helmut Kohl-Kampagne, die mich damals als jungen Mensch natürlich wahnsinnig aufgeregt hat. Die hieß Weiter so Deutschland. Das war eigentlich der Slogan. Es war natürlich eine andere Situation, das ist mir schon klar.
So ein bisschen aber wie bei Frau Merkel, Sie kennen mich.
Ja, genau. Aber dieses Weiter so Deutschland, das muss man jetzt nicht sagen, weil Sie sagen ja richtig, wir haben auch Probleme. Aber das hatte so etwas Einnehmendes. Wir alle sind das. Ne? Und wir machen gerade was gut. Und lass uns das weiter gut machen. Und da steckt so viel drin, was mir komplett abgeht in der Politik zur Zeit. Ne? Also wir haben Probleme, wir haben aber nicht nur Probleme. Und dieses Motivierende, dieses Mitnehmen, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Deswegen, um die Frage noch mal kurz anzugehen, welche Wählerinnen und Wähler spricht die Union gerade an? Damit keine. Deswegen stagniert sie ja auch die ganze Zeit bei 25, 26%.
Aber die SPD ist gerade auch nicht so richtig in der Wucht.
Nee, klar. Aber ich sage ja, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das müsste ja auch eine Gemeinschaftsaufgabe dieser Bundesregierung sein. Weil das ist ja das, was die Leute, ich glaube, die meisten Leute wie ich erwarten einfach, dass sie in Ruhe ihren Job machen und nicht, dass sie permanent mit neuen halbgaren Ideen um die Ecke kommen. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Vakuum. Und das kann noch gefüllt werden. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist für diese Bundesregierung, zu adressieren.
Aber ich glaube, ein Kernproblem ist, dass halt der Koalitionsvertrag so ideenlos ist. Der Koalitionsvertrag hat ja kaum etwas, was irgendwie ein bisschen Bewegung reinbringt. Da haben sich beide irgendwie quasi gegenseitig neutralisiert oder alle drei. Die CSU hat ja auch eine gewisse Rolle darin. Und deswegen sage ich, im zweiten Quartal dieses Jahres ist die letzte Chance, dass die auch was machen, was darüber hinausgeht. Und meinetwegen auch wirklich neue Ideen. Da würde ich mich auch drüber freuen.
Aber was stimmt Sie so optimistisch, dass das dann auf einmal passieren soll?
Und ich bin immer Optimist.
Ja, aber
Ich sage es ganz offen, ich habe keine. Erzählen Sie mir doch mal Ihre neuen Ideen. Also ich verstehe nicht, was sind jetzt die neuen Ideen, was müsste jetzt passieren?
Naja, es gibt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal dieses kleine Korn auf, Herr Merz sagt, wir müssen das Rentensystem reformieren. Die kapitalgedeckte Vorsorge wird wichtiger. Das dauert lang, bis man das aufbaut. Aber mit diesem Kapitalstock, den man vielleicht auch so wie in Skandinavien groß und kosteneffizient verwalten kann, da ist ja dann auch Investitionssumme da. Da kann man ja dann auch in Bereiche in Deutschland investieren, die es wert sind, ohne dass der Staat sich verschulden muss. Also damit würde man ja mehrere Dinge auch hinkriegen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch oder ein bisschen.
Aber die gesetzlichen Mauern sinken dafür, oder?
Darf ich noch kurz ausreden? Ja. Das ist dann eben ein Punkt, wo man auch sagen kann, hey, da können wir das dann auch zum Wohle unserer Allgemeinheit einsetzen. Und so könnte man verschiedene Dinge verbinden. Es ist alles nicht einfach und es erfordert Erklärung. Aber wir können es besser, wäre vielleicht.
Das wäre eine gute Botschaft.
Im ganzen Bereich Energie ist nach wie vor ein Riesenpotenzial, wo man als Bundesregierung positiv einwirken kann. Ja, also ich glaube auch nach wie vor, dass wir unter all dem, was gerade passiert ist um uns herum und nach den Erfahrungen, die wir mit Russland gemacht haben, die ja vielleicht auch schon voraussehbar gewesen wären, aber jetzt Schnee von gestern, die wir jetzt gerade mit den USA machen, einfach nochmal zu schauen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Und da fand es gerade die Nordsee-Konferenz statt, wo es ja wieder um Windräder in der Offshore-Windräder geht. Das ganze Projekt ist auch schon wieder ein Jahr verschoben worden. Ich finde, es gibt aber eine ganze Menge an Geschichten, die man angehen müsste und wo man die Leute mitnehmen kann und wo man sagen kann, wir müssen jetzt da rein investieren, weil erstens wollen wir energietechnisch autarker werden oder zumindest europäischer autarker werden und gleichzeitig sinkt auf Dauer auch der Strompreis, wenn wir jetzt da rein investieren. Und all diese Geschichten, die werden alle nicht erzählt oder sie werden sogar regelrecht blockiert. Und das ist mein Problem, dass man einfach mal Felder identifiziert, wo man sagt, das gehen wir jetzt an und das bringen wir nach vorne und hier können wir in einer überschaubaren Zeitraum Erfolge feiern. Das Gleiche gilt für die, finde ich, nach wie vor dafür, dass wir aufhören müssen, Dinge mit der Gießkanne zu finanzieren. Ne? Also was jetzt gerade bei der Gastronomie passiert ist. Aber wir haben eine ganze Menge an förderfähigen Industrien und innovativen Industrien in Deutschland, die man gezielt fördern kann. Und das war ja auch eine der Dinge, mit denen diese Regierung mal angetreten ist, mit dem großen Investitionsfonds, auch die Infrastruktur.
Das Geld ist ja jetzt da. Man könnte ja jetzt viel ausgeben
Man könnte die Unternehmen einfach befreien von gewissen Lasten und braucht man sie gar nicht mehr zu fördern.
Dann braucht man nicht linke Tasche, rechte Tasche. Aber wie schafft man es denn, dass man eher eben ja, dass man diesen Gemeinsamkeit oder diese Gemeinsamkeit hinkriegt und dass man nicht auf der einen Seite eben sagt Arbeitnehmer und die Unternehmer und dass die Arbeitnehmer das Gefühl haben, ja, die da oben, die müssen dann doch nichts zahlen, die Vermögen werden nicht besteuert, bei den Erbschaften schauen wir mal, wie das kommt. Es gibt Menschen, die sind sehr kreativ, was ihre Steuerlast betrifft, also die ganz konkret eben viel, viel Geld hinterziehen. Also wie kriegt man das hin, Herr Salazar? Was wäre eine gute Botschaft, eine gute Erzählung da?
Ich glaube, die Botschaft muss tatsächlich in die arbeitende Mitte, also die Menschen, die jetzt nicht im Spitzensteuersatz sind oder vielleicht knapp daran, dass man, wenn es ans Steuersystem geht, dass man sagt, okay, wer dann auch mehr verdient, kriegt auch mehr netto. Das ist auch ein großes Problem, was wir in den mittleren Gehältern haben. Wir müssen ein anderes Thema, was ganz klar angegangen werden muss. Da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle von liberal zu sozialdemokratisch, die das Thema Wohnen. Also das ist eine große soziale Frage, zumindest in Großstädten. Und da sehe ich jetzt auch noch nicht so, auch von keiner Partei so richtig Ideen und so. Und ich habe jetzt auch nicht die Idee, die man, aber die erstmal anzusprechen, sagen, wir kümmern uns um das, was ihr sozusagen, was für euch wichtig ist, vielleicht auch im Zuhörmodus, aber gleichzeitig auch sagen, es gibt vielleicht, wird es vielleicht auch Entscheidungen geben, die ihr, wo der eine oder andere sagen wird, das geht jetzt gerade an eine Sache, die ich besonders gut finde, ran, aber ich glaube, das muss man halt auch entsprechend verteilen, dass man halt nicht nur die Arbeitnehmer belastet, sondern auch die Arbeitgeber oder dass man da wirklich einen großen Wurf macht. Ich bin zuversichtlich, dass, sagen wir, die Achse Merz und Klingbeil das kann. Mal gucken, ob die Parteien mitziehen können.
Und dass die sich ja auch beim Thema Menschenbild da einigen, weil man hat ja schon das Gefühl, dass das sozusagen bei meinem Bürgergeld, hat man das stark gemerkt in der Diskussion, man erinnert sich auch an bestimmte Wortwahl von Merz über Migranten oder so, dass da schon, das wirkt oft sehr arrogant und sehr von oben herab.
Auch da wird er bewusst falsch gelesen, aber das Problem ist, wenn man...
Ich glaube das nicht. Das ist ein Sauerländer, wie er im Buche steht. Wenn man das, so ein bisschen Rassismus bringt man da halt mit.
Das würde ich absolut widersprechen, aber ich sehe auch ein, dass man, das ist ja genau wie beim Thema, sagen wir, Lifestyle-Teilzeit, wenn man die Möglichkeit in der Kommunikation, die Möglichkeit lässt, dass sich gewisse Gruppen angegriffen fühlen, dann macht man einen Fehler. Aber ich würde das Menschenbild da wirklich nicht in Frage stellen.
Mhm. Ja, wie wir mal sehen. Sie haben am Anfang ja gesagt, das ist Merz, das muss so sein. Also haben Sie noch irgendwie, gibt's noch was Positives, wo Sie noch eine, Sie sagen, das kriegt
über Friedrich Merz. Nee, da fangen Sie den Falschen.
Okay, gut.
Ich will das jetzt auch nicht so. Also der Punkt ist, und das, was Sie gerade angesprochen hatten mit dem Menschenbild, jetzt auch was Ausländer angeht oder was letztendlich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einem Migrationshintergrund, die Stadtbilddebatte und so weiter. Ich finde, das passt halt einfach in dieses Bild, dass man nicht alle mitnimmt. Ja, und das gilt für mich bei Merz genauso. Wenn mir fehlt auch, wann ist er denn mal bei Veranstaltungen, wo er hauptsächlich auf Menschen mit Migrationshintergrund trifft. Warum geht er nicht raus? Also aus meiner Sicht muss er jetzt einfach mal raus zu den Leuten. Er muss zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, er muss zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in dieses Land eingewandert sind. Und er muss dann sagen, ich versuche immer noch, was Positives rauszuziehen. Das heißt, ich glaube einfach...
Also er muss raus aus seiner Platte.
Er muss raus,
und wie sehr muss die SPD dann auch raus und muss die SPD auch Punkte sehen, wo sie sagt, ja, da müssen wir uns auch ein Stück irgendwie bewegen in Richtung Unternehmer, Arbeitgeber.
Also nur zu sagen, bei Gesundheit, Rente und Pflege dürfen wir nicht kürzen, wird nicht helfen. Das haben die Leute auch schon längst kapiert. Also man muss es geschickter den Menschen geben, die es brauchen, und nicht mehr mit der Gießkanne. Und da muss die SPD sich auch bewegen. Und die SPD sollte einfach auch mal wieder erkennen, womit sie eigentlich punkten kann und was eigentlich ihr Kern ist. Zum Beispiel diese ganze KI-Debatte, das ist eigentlich, da wird der Gesellschaft ganz viel Geld entzogen, weil alle für KI und die Weiterentwicklung von KI-Modellen arbeiten, aber niemand was davon hat finanziell, sondern nur die Firmen, die KI entwickeln. Also es sind so Dinge, das kann ich jetzt nur einwerfen, aber wenn da die SPD mal ein bisschen Hirnschmalz über neue Arbeit und auch Vergütung von solchen Dingen überlegen würde und mit Modellen kommen würde, könnte sie, glaube ich, auch wieder ausgreifen.
Dann sind wir gespannt, was von dieser Diskussion übrig bleibt. Herr Salazar, was denken Sie denn? Wie geht das da in Richtung Parteitag aus? Was bleibt davon übrig? Also Zahnersatz ist gestrichen, dass die Menschen ihre Zahnbehandlung privat bezahlen.
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Überweisung an die Fraktion. Und damit wird das Thema beerdigt. Aber ich glaube, ich hoffe trotzdem auf, sagen wir, auf wirklich substanzielle Diskussionen, denn das ist das, was man ungeschickt kommunizieren, das ist das eine, aber man soll trotzdem Offenheit dafür haben, dafür ist die Lage zu ernst, Offenheit dafür haben, auch neue und alte Konzepte zu diskutieren.
Und was würden Sie denn auf die Frage antworten, wie sozial ist die Union?
Sehr sozial.
Mhm. Wie sieht es hier an dieser Seite aus?
Also ich habe das so verstanden, wenn ich ein Zahnproblem habe, dann werde ich jetzt nicht zum Facharzt überwiesen, sondern an die Fraktion. Ich bin bei der Union wirklich extrem ambivalent, weil es gibt noch einen Sozialflügel und es gibt auch, wie ich finde, sehr, sehr rechtschaffene Menschen, die in der Union, die das Land reformieren wollen. Aber man muss wirklich aufpassen, weil dieser Eindruck, den wir in den letzten Wochen bekommen haben, der verfestigt sich natürlich.
Mhm. Sind wir gespannt auf die Diskussion, die wir hier natürlich dann auch immer schön analysieren mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Salazar, Frau Tutt, Herr Wiemeler-Sehner. Und Herr Staus, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da und da schauen wir in die Ukraine. Ukraine im Kriegswinter, gibt es Chancen auf Frieden? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.